Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Erfolg für US-Präsident Obama. Der amerikanische Kongress ist für strenge Regeln für den Finanzmarkt. Erster Rechenschaftsbericht der G8. Nur ein kleiner Teil der Ziele wurde erreicht. Dazu der Bericht aus Kanada und ein Gespräch zum Politisieren in Clubs wie G8 und G20. Dann rechtlich fragwürdig. Der Bund kann Genf in der Libyen-Affäre nicht einfach zur Kasse bitten. Temperaturnahme in Südafrika 2 Stunden vor dem entscheidenden Spiel Schweiz-Honduras. Und schließlich der persönliche Blick auf die Trümmer Haitis. Arnold Philidor nimmt uns mit auf einen Rundgang, 5 Monate nach dem großen Beben. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
In den USA haben sich Parlamentarier von Senat und Repräsentantenhaus auf die Finanzmarktreform geeinigt. Neue Behörden sollen die Banken überwachen und die Risiken kontrollieren. Der Eigenhandel der Banken wird eingeschränkt und die US-Regierung darf künftig zusammenbrechende Banken übernehmen und aufteilen. So soll eine nächste Finanzkrise verhindert werden. Nun müssen noch beide Parlamentskammern das Gesetz gutheißen. So kurz vor dem G8 und dem G20-Gipfel ist die Einigung für Präsident Obama ein großer Erfolg, denn auch dort wird eine Finanzmarktregulierung ein wichtiges Thema sein. Der Bundesrat habe in der Libyen-Affäre die Rechte des Kantons Genf verletzt. Dieser Meinung sind die Kantone. Es sei ein klarer Verstoß gegen die Bundesverfassung, dass der Bundesrat die Affäre durch ein internationales Schiedsgericht untersuchen lasse, ohne zuvor den Kanton Genf informiert zu haben, teilt die Konferenz der Kantonsregierungen mit. Die Schweiz steht in Brasilien nicht mehr auf der schwarzen Liste von Steueroasen. Brasilien hatte die Schweiz Anfang Monat auf eine solche Liste gesetzt. Die Schweiz habe nun zugesichert, mit Brasilien Verhandlungen über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen aufzunehmen. Das sagte ein Mitarbeiter des zuständigen Staatssekretariats gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. In Sachen Entwicklungshilfe kommt der Bundesrat der Forderung des National- und Ständerates nach. Er ist bereit, mehr für die Entwicklungshilfe auszugeben. National- und Ständerat hatten sich für eine Erhöhung ausgesprochen, der Bundesrat stellte sich aber bisher dagegen mit der Begründung, man müsse sparen. Das Parlament akzeptierte dies nicht. Es soll nun im kommenden Winter über eine Erhöhung der Entwicklungshilfe beraten können. Wer einem größeren Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist, bekommt dieses Jahr in der Schweiz durchschnittlich 0,7% mehr Lohn. Mit der erwarteten Teuerung sinken die Löhne jedoch, wie das Bundesamt für Statistik berechnet hat. Im Kanton Neuenburg sind E-Mails aufgetaucht, die Regierungsrat Friedrich Enach zusätzlich belasten. Sie beweisen laut der Zeitung Le Temps, dass Enach für seine beim Kanton angestellte Freundin eine höhere Lohnklasse durchsetzen wollte. Die Regierung bestätigt den Mailverkehr. Eine parlamentarische Untersuchungskommission untersucht zurzeit das Verhalten von Regierungsrat Enach. Ihm wird Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Ein Schweizer, der in Singapur U-Bahnwagen mit Graffiti besprüht hatte, ist verurteilt worden. Zu 3 Stockschlägen und 3 Monaten Haft. Der Verurteilte hatte vor Gericht zugegeben, ein U-Bahn-Depot widerrechtlich betreten und die Wagen mit Graffiti besprüht zu haben. Ein landesweiter Streik hat heute das öffentliche Leben in Italien teilweise lahmgelegt. Der Streik richtete sich gegen die Sparpläne der Regierung. In mehreren italienischen Städten versammelten sich Zehntausende Menschen zu Protesten. Die Regierung will in den kommenden 2 Jahren 25 Milliarden Euro sparen. Unter anderem sollen die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst eingefroren werden. An der Fußball-WM steht ein weiterer Achtelfinalist fest. Es ist Portugal. Die Portugiesen spielten in ihrem letzten Vorrundenspiel gegen Brasilien 0:0. Brasilien stand bereits vor dem Anpfiff als Achtelfinalist fest. Im zweiten Spiel der Gruppe G gewann die Elfenbeinküste gegen Nordkorea 3:0. Um 20:30 Uhr beginnen die letzten Spiele der Schweizer Gruppe H. Das Team von Otmar Hitzfeld kann sich dabei gegen Honduras aus eigener Kraft für die Achtelfinals qualifizieren. Nötig dazu ist ein Sieg mit 2 Toren Unterschied. Im zweiten Spiel trifft Spanien auf Chile. Der Euro ist gegenüber dem Schweizer Franken weiter gefallen auf ein neues Rekordtief. 1 Euro kostet weniger als 1,35 Franken. Zurzeit genau 1,34 Franken. Der Dollar kostet 1,0941 Franken. Und die weiteren Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.275 Punkten, minus 0,7%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.135 Punkten, minus 0,2%. Das Wetter. Am Wochenende bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig und warm. Die Höchsttemperatur beträgt jeweils etwa 27, 28 Grad. In den Bergen ist das Schauerrisiko trotz Quellwolken gering. Im Süden sind jeweils gegen Abend örtliche Schauer oder Gewitter möglich.
Strenge Regeln für den US-Finanzmarkt. Die Reform schafft eine wichtige Hürde im Kongress. Weiter, die G8 schaut sich selbst auf die Finger, eine Bilanz von innen und außen. Und Powerclubbing von G8 und G20, das Gespräch über die neuen Formate der globalen Politik, dazu der Schwerpunkt der Sendung. Dann ein rechtlicher Fauxpas. Der Bund kann mögliche finanzielle Folgen der Libyen-Affäre nicht einfach auf Genf abwälzen. Der Rotstift, der für Wunden sorgt. Italien streikt und wehrt sich gegen ein massives Sparprogramm. Die Politikerin, die für mehr Anstand wirbt, in der Slowakei übernimmt eine Frau das Zepter. Und der Fußballmatch, der die Entscheidung bringt, Fragen nach Südafrika vor dem Spiel Schweiz-Honduras. Schließlich Lehrer und Entwicklungsberater Arnold Philidor aus Garis. Der Haitianer schaut sich für uns sein zerstörtes Land an. In den USA ist die größte Finanzmarktreform seit 80 Jahren kurz vor dem Ziel. Nach einer 20-stündigen Marathonsitzung haben sich die Vertreter der beiden Parlamentskammern auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf geeinigt. Er schränkt den Spielraum der Banken massiv ein und verstärkt die staatliche Kontrolle über die Finanzinstitute. Senat und Repräsentantenhaus müssen das Gesetz nächste Woche noch in gesonderten Abstimmungen gutheißen, doch die Chancen stehen gut. USA-Korrespondent Max Ackermann.
So entspannt und zufrieden wie heute Morgen hat man Präsident Obama schon länger nicht mehr gesehen. Eben hatten sich Vertreter von Senat und Repräsentantenhaus auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Finanzreform geeinigt. Ein Kompromiss zwar, aber doch die umfassendste Finanzregulierung seit der großen Depression vor 80 Jahren.
We are poised to pass the toughest financial reforms since the ones we created in the aftermath of the Great Depression.
Mehr als 20 Stunden lang und bis zur Erschöpfung rangen die Parlamentarier um die nun vorliegende Version. Doch dann hatte der Präsident, was er wollte. Ein abstimmungsreifes Gesetz noch vor seiner Abreise an den G20-Gipfel in Toronto. Dort wird am Wochenende über weltweit gültige Finanzmarktregulierungen verhandelt.
This crisis proved and events continue to affirm that our national economies are inextricably linked.
Die jüngste Krise habe ja deutlich gezeigt, dass alle Länder wirtschaftlich voneinander abhängig seien. Schwierigkeiten in einem Land wirkten sich auf alle anderen aus. Sicherheitsnetze hier nützten auch dort. Und er sei dankbar, dass die USA vorangingen.
I'm gratified, we've made great progress towards enacting these safeguards here at home.
Tatsächlich scheinen die USA nun recht weitgehende Konsequenzen aus dem beinahe Kollaps der Finanzindustrie zu ziehen. So wird erstens der Konsumentenschutz deutlich verstärkt. Eine neue Behörde überwacht das Kreditgeschäft, mit Ausnahme allerdings des wichtigen Automarktes. Hier hat sich die mächtige Kreditlobby durchgesetzt. Zweitens wird der Eigenhandel verboten. Banken dürfen also nicht mehr auf eigene Rechnung und ohne Kundenauftrag mit Finanzprodukten handeln. Dies schränkt das Wachstum der Institute ein und soll verhindern, dass der Staat in der Krise einspringen muss, bloß weil diese Unternehmen zu groß geworden sind, um sie bankrott gehen zu lassen. Ärgern wird die Banken drittens, dass der Derivatehandel stärker reguliert wird. Einzelne Teile dieser riskanten Geschäfte müssen in separate Firmen ausgegliedert werden. Außerdem verlangt der Gesetzgeber mehr Transparenz bei Preisen und Preisentwicklung. Dazu kommen unendlich viele weitere Bestimmungen im schlussendlich 1500 Seiten starken Gesetz. Unter dem Strich werden Notenbank, Börsenaufsicht und die Aktionäre und die Kunden der Banken gestärkt. Die Finanzinstitute selber müssen sich an neue Regeln und Kontrollen gewöhnen. Außerdem werden sie noch zur Kasse gebeten. Bis zu 19 Milliarden Dollar müssen sie in den nächsten 5 Jahren bezahlen, um die neue Aufsichtsbehörde zu finanzieren. Ein kleiner Preis für das Schlamassel, das sie in den letzten Jahren angerichtet haben, bemerkte dazu ein Parlamentarier. Solche Sätze kommen an, die Finanzmarktreform ist populär und die Republikaner müssen sich gut überlegen, ob sie das Gesetz bei der Schlussabstimmung nächste Woche noch zu Fall bringen wollen. Im Senat hätten sie theoretisch die nötige Sperrminorität dafür. Aber schon bei der ersten Abstimmung im Mai gab es 4 republikanische Abweichler und nachdem nun in der Einigungskonferenz die ursprüngliche Senatsversion noch leicht abgeschwächt wurde, gibt es wenig Grund, warum das nun anders sein sollte. Präsident Obama kann also gute Dinge nach Toronto fahren, selbst wenn dort wenig Zählbares herauskommt. Der innenpolitische Sieg nächste Woche ist ihm kaum mehr zu nehmen.
Die Regulierung der Finanzmärkte im Gefolge der globalen Wirtschaftskrise ist auch eines der Hauptthemen an den Gipfeltreffen der G8 und G20 in Kanada. Die Staats- und Regierungschefs diskutieren dort aber auch über die Hilfe an die ärmsten Länder der Welt und dabei legen sie Rechenschaft ab darüber, ob sie ihre Ziele erfüllt haben, die sie vor 5 Jahren im schottischen Gleneagles beschlossen hatten. Mehr dazu von Fredrik Steiger aus Toronto.
Versprechen sind zunächst bloß Worte. Etwa wenn der G8-Gastgeber Kanadas Premierminister Stephen Harper zum Auftakt beteuert,
Canada takes its development commitments seriously, including those made at the G8.
Sein Land komme den Verpflichtungen in der Entwicklungspolitik nach. Und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy meinte,
We reconfirmed our commitment to the Millennium Development Goals. We will not be derailed by our own financial problems. They become relative.
Die Europäische Union stehe weiterhin hinter den UNO-Millenniums-Zielen. Man lasse sich trotz der Wirtschaftskrise nicht davon abbringen. Bisher gaben die G8-Staaten Jahr für Jahr auf ihrem Gipfel Versprechen ab, sagten Milliarden zu, definierten konkrete Ziele. Rechenschaft abgelegt darüber, ob sie hielten, was sie versprachen, haben sie bisher nie. Jetzt liegt erstmals ein solcher Rechenschaftsbericht vor. Ein positiver Schritt, meint Jenny Lee Gebert von der G8-Forschungsgruppe an der Universität Toronto, die sämtliche G8-Gipfel wissenschaftlich untersucht.
It's a good step in terms of having governments more accountable.
Es sei aber bloß ein Schritt, denn dieser erstmalige Bericht weise große Lücken auf. So werde ausführlich berichtet, was die einzelnen Länder getan hätten, aber nur verschämt auf gebrochene Versprechen hingewiesen. Immerhin gäbe es interessante Erkenntnisse.
Countries obviously have done better in terms of compliance. Traditionally, the United Kingdom,
die USA, Kanada und Großbritannien gehörten zu den Musterknaben. Italien, Russland und bis vor kurzem Japan hingegen hinkten weit hinter den Zielen her. Gemeinsam verpflichteten sich vor 5 Jahren auf dem Gleneagles-Gipfel die G8, ihre Entwicklungshilfe um 50 Milliarden Dollar aufzustocken. Allein die Afrika-Hilfe um 25 Milliarden. Tatsächlich stieg die Hilfe laut dem G8-Bericht um immerhin 40 Milliarden. Es fehlen also 10 Milliarden. Oder sogar doppelt so viel, nach der Rechnung von Mark Fried vom Hilfswerk Oxfam, der die Inflation mit einrechnet.
We are in 2010 and they have fallen $20 billion short on that promise.
Im Fall Afrikas sei sogar nur knapp die Hälfte der versprochenen Erhöhung realisiert worden. Nicht gehalten wurde auch das Versprechen, dass bis 2010 weltweit alle AIDS-Opfer Zugang zu Behandlungen und Medikamenten bekämen. Für jeden 4. Kranken ist das noch immer nicht der Fall. Mark Fried erwartet deshalb vom jetzigen G8-Gipfel.
We'd like to see this summit, them to acknowledge this, recognize the shortfall.
Die Staats- und Regierungschefs müssten anerkennen, dass sie hinter ihren selbstgesetzten Zielen herhinken und einen Plan vorlegen, wie sie diese Ziele doch noch erreichen wollten. Zumindest ein konkretes Projekt wollen die kanadischen Gipfelgastgeber durchbringen. Die Bekämpfung der Mütter- und Kindersterblichkeit. Jahr für Jahr, so Premierminister Harper, sterben über 500'000 Frauen während der Schwangerschaft und 9 Millionen Kleinkinder.
The numbers should shock and grieve us.
Solche Zahlen seien schockierend und beschämend. Es bräuchte 20 Milliarden Dollar, um das Problem zu lösen. Dieses Versprechen werden die G8 wohl abgeben. Aber, warnt Mark Fried von Oxfam,
unless they put new money on the table, it's just going to be taking money away from books for school
children. Die Initiative sei enorm wichtig, aber sie müsse mit neuem Geld finanziert werden und nicht mit längst versprochenen Mitteln, die einfach umgeschichtet würden. Überhaupt müsse vom jetzigen G8-Gipfel ein starkes Signal für den UNO-Millenniums-Gipfel im September in New York ausgehen. Dort soll Zwischenbilanz gezogen werden über die Bekämpfung der weltweiten Armut. Entwicklungsorganisationen sind sich einig, wenn mit dem Verweis auf die Weltwirtschaftskrise selbst die 8 reichsten Länder ihre Entwicklungshilfe weiterkürzen, ist es aussichtslos, die UNO-Millenniumsziele bis zum Zieldatum 2015 zu erreichen.
Fredrik Steiger vom G8-Treffen in Toronto. Dass dort gleich ein zweiter Gipfel anschließt, nämlich jener der G20 ab morgen, ist eine Premiere. Letztere soll versuchen, gemeinsam die globalen Finanzmärkte sicherer zu machen. G8 und G20 sind zwei sogenannte Clubformate, die immer häufiger die weltweiten Probleme erörtern. Ich sprach mit Ulrich Schneckener über diese Form des globalen Regierens. Der Politikwissenschaftler leitet an der Universität Osnabrück den Lehrstuhl für internationale Beziehungen. Meine erste Frage: Die G20 löst morgen die G8 ab. Wird die G20 auch schon bald die G8 ersetzen?
Wir haben es jetzt tatsächlich mit einer Wachablösung zu tun. Die G20 hat durch die Finanz- und Wirtschaftskrise enorm an Bedeutung gewonnen. Die G20 ist aufgewertet worden. Das war ja vorher ein Forum der Finanzminister und Zentralbankchefs und ist eben jetzt ein Forum, bei dem sich Staats- und Regierungschefs der 20 größten, wichtigsten Länder treffen. Künftig werden Fragen der Weltwirtschaft, insbesondere der internationalen Finanzpolitik, primär im G20-Rahmen verhandelt werden.
Was kann denn das G20-Format besser?
Das ist noch nicht ganz klar, ob es was besser kann. Es ist nur klar, die G8 konnte es nicht mehr. Schon lange ist klar, dass die G8 schon alleine bei der Verfolgung ihrer eigenen Beschlüsse nicht effektiv sind. Also sie konnten noch nicht einmal das umsetzen, was sie selbst sich vorgenommen haben. Hinzu kam die Kritik, die immer wieder geäußert wurde, eben, dass das eben auch kein repräsentativer Kreis für die Welt ist. Die Welt hat sich geändert. Es gibt einfach neue, aufstrebende Akteure hier, gerade im wirtschaftlichen Bereich, die in der G8 nicht vertreten waren. Insofern ist zumindest die G20 sicherlich ein Fortschritt, weil eben hier einfach ein größerer Kreis von Staaten zusammenkommt, die im Prinzip die relevanten Akteure sind.
Und dennoch der Vorwurf, den man der G8 gemacht hat, nämlich, dass sie nicht legitim sei, weil nicht repräsentativ, genau diesen Vorwurf hört man jetzt auch in Bezug auf die G20.
Ja, ich meine, es ist immer die Frage des Maßstabes natürlich. Die G20 sind in dem Sinne, weil sie ja wirklich Beteiligte aus allen Weltregionen am Tisch sitzen haben, wesentlich repräsentativer als die G8. Aber verglichen mit den Vereinten Nationen oder verglichen mit der Welthandelsorganisation ist natürlich auch die G20 immer nur ein begrenzter Kreis von Akteuren, der Beschlüsse fassen kann, die aber, wenn sie überhaupt Bindung haben, zunächst einmal nur für die Beteiligten, die dort am Tisch sitzen, bindenden Charakter haben. Die Frage ist, ob es den G20-Staaten gelingt, sofern sie überhaupt zu Beschlüssen kommen, ob sie das übertragen können in dann die etablierten multilateralen Institutionen, seien es die Vereinten Nationen, seien es bestimmte Regime, gerade jetzt im Finanzmarktbereich gibt es ja diverse internationale Regime, wo das eben auch dann kodifiziert wird, oder sei es eben im Bereich von völkerrechtlichen Regelungen.
Sofern sie zu Beschlüssen kommen, sagen sie, aber die G20 haben bisher bloß Absichtserklärungen und Willensbekundungen zustande gebracht. Wo liegt das Problem? Wieso kommt nichts Bindendes raus?
Das Problem liegt zum einen, dass es sich ja hier um ein Format handelt, das man manchmal ja auch mit dem Begriff Club bezeichnet. Das heißt, es ist einfach eine Zusammenkunft von Staatenvertretern, die sich zwar auf bestimmte Positionen und auf bestimmte Absichtserklärungen einigen können, die aber letztlich keine rechtliche Bindung entfalten können. Das ist einfach in so einem Gremium auch gar nicht möglich. Deswegen ist die Frage, übersetzt sich das dann in einen rechtlichen Rahmen? Und dieser rechtliche Rahmen, der kann nur woanders entstehen. Der kann nicht durch die G20 entstehen. Die G20 könnte das bestenfalls vorbereiten, politisch vorbereiten.
Sie haben die Vereinten Nationen erwähnt. Was bedeutet das für die Rolle der UNO, wenn jetzt immer verstärkt auch diese Clubformate sich treffen und funktionieren?
ist eine ambivalente Wirkung, die das auf die Vereinten Nationen haben kann. Zum einen haben wir eine schon seit längerem zu beobachtende Entwicklung, dass quasi die globale Politiksteuerung immer mehr in solche informellen, clubartigen Formate ausweicht. Also wo im Prinzip an den etablierten multilateralen Institutionen vorbei Politik gemacht wird. Die Frage ist nun, führt es dazu, dass die Vereinten Nationen quasi ausgehöhlt werden oder können solche Formate die Vereinten Nationen ergänzen? Und da, glaube ich, ist noch nicht sozusagen klar, wo die Reise hingeht. Denn was die Vereinten Nationen dringend brauchen, ist eine Reform. Es gibt einen Reformstau bei den Vereinten Nationen. Und wenn diese Clubformate, insbesondere die G20, dazu beitragen könnten, diesen Reformstau innerhalb der etablierten Institutionen auch aufzulösen, dann, glaube ich, könnte das durchaus auch ein gedeihliches Miteinander werden zwischen eben dem internationalen Organisationen und dem sozusagen etablierten Multilateralismus und eben solchen neuen Formaten, die dann eine gewisse koordinierende Rolle, manchmal auch vielleicht eine motivierende Rolle spielen können. Das wäre natürlich das beste Szenario.
Was braucht es denn, damit dieser Erfolg sich einstellt?
Es braucht eine stärkere Verzahnung mit den etablierten Institutionen. Man könnte sich beispielsweise schon alleine als symbolischen Akt vorstellen, warum wird der Generalsekretär der Vereinten Nationen nicht auch zu den G20 eingeladen, zum Beispiel. Also das wäre mehr so auf der symbolischen Ebene. Es würde aber andeuten, dass hier eben diese Formate auch die Verbindung, die Verzahnung suchen und sich in den Dienste zum Beispiel der Vereinten Nationen stellen.
Es gibt Kritiker, die sagen, wenn in Toronto dieses Wochenende nichts Konkretes zustande kommt, dann habe sich auch dieses G20-Format bereits überlebt, dann werde diese Gruppe auseinanderfallen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie durchaus eine Zukunft für die G20?
Ich teile diese Kritik nicht. Das unterschätzt auch einfach die Eigendynamik. Es ist ja nun in der Regel, gab kaum was Schwierigeres, als eine Institution wieder abzuschaffen, wenn sie einmal gegründet wurde. Und das gilt, glaube ich, im Prinzip auch hier. Es ist ja jetzt bereits schon klar, der Fahrplan dieser Toronto-Gipfel, man soll nicht dorthin schauen, jetzt, der wird jetzt nun die Lösung für die Weltprobleme bringen. Sondern es ist jetzt ein Gipfel, der eine Etappe markiert, auf dem Weg schon zum nächsten Gipfel. Der nächste G20-Gipfel im November in Südkorea ist ja bereits geplant. Auch im nächsten Jahr, 2011, wird es einen G20-Gipfel geben. Aber Sie haben insofern recht, dass die G20 und die dort versammelten Staats- und Regierungschefs schon unter einem Druck stehen, einem öffentlichen Druck, zu Recht auch, wo Ergebnisse erwartet werden. Und es ist ja so, dass die G20 im Prinzip in dieser Krise sich gefunden hat, es auch Beschlüsse gegeben hat in London und Pittsburgh eben. Und die G20 aber das große Problem hat, dass es auch hier eben ein Defizit der Umsetzung, ein Defizit des Vollzugs gibt, beziehungsweise es einfach auch zu lange dauert.
Das waren Informationen von Professor Ulrich Schneckener. Internationale Beziehungen sind sein Spezialgebiet an der Uni Osnabrück. Hat sich die Genfer Kantonspolizei bei der Verhaftung von Hannibal Gaddafi rechtswidrig verhalten? Das soll ein Schiedsgericht beantworten. Doch genau die Einsetzung dieses Schiedsgerichts sorgt für Ärger zwischen dem Bund und dem Kanton Genf. Dieser sieht nämlich seine kantonale Souveränität in Gefahr. Jetzt gibt ihm ein Rechtsgutachten Rückendeckung. Elmar Plotzer.
Eins vorneweg. An der Einsetzung eines Schiedsgerichts, wie von Bundespräsident Merz letztes Jahr in Tripolis vereinbart und jetzt durch den schweizerisch-libyschen Aktionsplan bestätigt, ändert sich nichts. Das sind völkerrechtlich bindende Vereinbarungen zwischen zwei Regierungen. Trotzdem seien diese Vereinbarungen juristisch sehr problematisch. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten des Freiburger Staatsrechtsprofessors Bernhard Waldmann. Delikat wird die Situation vor allem dann, wenn das internationale Schiedsgericht zum Schluss kommen sollte, die Genfer Polizei habe sich rechtswidrig verhalten. Die Schweiz hat sich im Vertrag dazu verpflichtet, in einem solchen Fall die verantwortlichen Personen juristisch zu belangen. Doch das wäre laut Staatsrechtler Waldmann eine Verletzung der Schweizer Verfassung. Der Bund habe kein Recht, strafrechtlich oder disziplinarisch gegen kantonale Beamte oder Behördenmitglieder vorzugehen. Und falls das Schiedsgericht eine finanzielle Entschädigung für Hannibal Gaddafi verlangen sollte, wäre alleine der Bund zuständig.
Es gibt keine Rechtsgrundlage, um den Kanton Genf hier zur Kasse zu bitten.
Das Rechtsgutachten dürfte den Kanton Genf also darin bestärken, gegenüber allfälligen Forderungen des Schiedsgerichts oder des Bundes hart zu bleiben. Und dazu gibt es auch noch politische Schützenhilfe. Die Konferenz der Kantonsregierungen hat sich heute klar auf die Seite des Kantons Genf gestellt.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit italienischem Streichkonzert, slowakischer Frauenpower, Schweizer Fußballträumen und haitianischen Trümmern. Etwa 1 Million Menschen haben heute in ganz Italien gestreikt. Ihr Protest richtet sich gegen das Sparprogramm der Regierung Berlusconi. 25 Milliarden Euro will diese in den kommenden 2 Jahren einsparen. Dass gespart werden muss, bestreitet ja gar niemand. Italien ist hoch verschuldet. Aber die Art, wie Berlusconi den Rotstift ansetzt, löst von links bis rechts Kopfschütteln aus. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis über den Unmut in Rom.
Wochenlang blieb es ruhig im Land, denn die Sparpläne wurden beinahe im Stundentakt abgeändert. Niemand wusste, wohin die Reise gehen würde. Doch seit einiger Zeit stehen die Eckpfeiler fest. Seither mobilisiert die mächtigste Gewerkschaft im Land, die einst kommunistische CGIL, ihre Basis. Susanna Camusso, die Nummer 2 bei der CGIL, spricht aus, was viele im Land befürchten.
I comuni non saranno più in grado di offrire ai cittadini quei servizi in quest'anno e mezzo di crisi, che non ce la facevano a raggiungere la fine del mese.
So wie die Einschnitte geplant sind, werden die Gemeinden kein Geld mehr haben, um die vielen Arbeitslosen zu unterstützen, die die Krise gefordert hat. Die finanzielle Unterstützung der Arbeitslosen ist aber eine der wichtigsten Gemeindeaufgaben, denn Italien kennt keine eigentliche Arbeitslosenkasse. Sparen müssen aber auch alle Ministerien, jedes einzelne 10%, ganz egal, was es macht. Und gekürzt werden sollen auch die Gehälter der Chefbeamten. Viele staatliche Institute gehen zu und die Frauen müssen künftig bis 65 arbeiten. Die meisten Maßnahmen werden aber von linken und rechten Ökonomen scharf kritisiert. Tito Boeri von der Bocconi-Universität, einer der klügsten Ökonomen. Der Plan ist rigoros. Italien wird die Sparforderungen aus Brüssel erfüllen. Das ist aber auch schon alles. In 3 Jahren laufen fast alle Sparmaßnahmen aus, sodass der Effekt dann wieder verpufft. Diese Regierung wagt es nicht, strukturelle Änderungen vorzunehmen. Mit strukturellen Änderungen meint Boeri, die exorbitant teuren Arbeitskosten zu senken. Heute muss ein italienischer Unternehmer pro Euro, den er als Lohn ausbezahlt, nochmals so viel an den Staat für Sozialabgaben, Steuern und Ähnliches abliefern. Das führt zu vielen negativen Entwicklungen. Die Löhne in Italien steigen kaum, da die Arbeitgeber nicht noch mehr an den Staat zahlen wollen. Die tiefen Löhne wiederum schwächen den Konsum, da den Arbeitnehmern das Geld dafür schlicht fehlt. Oder, um die hohen Arbeitskosten zu umgehen, stellen die Patrons ihre Leute lieber schwarz an, zahlen also keinen Cent an Sozialleistungen. In Italien liegt die Schwarzarbeit bei sagenhaften 33%. Berlusconi wagt sich nicht an das strukturelle Problem des Landes heran, weil er sich dann mit vielen anlegen müsste. Mit den Arbeitgebern, die ihre Leute schwarz anstellen und den Gewinn daraus im Ausland verstecken. Mit den Gewerkschaften, die die Sozialleistungen mit Zähnen und Klauen verteidigen würden. Mit den Politikern, die das alles seit Jahrzehnten dulden. Doch Berlusconi will gefallen und scheut harte Maßnahmen. Das Urteil von Tito Boeri über das Sparpaket.
Purtroppo, no, non c'è niente sulla crescita in questa manovra.
Leider fände sich nichts darin, was das Wachstum ankurbeln würde, sagt Boeri. Dafür fordert es viele Opfer. Bei der Bildung, Forschung und Kultur zu sparen, quasi den Wachstumspfeilern, ist beinahe ein Sakrileg. Denn diese Sektoren wurden in den vergangenen Jahren schon ausgepresst. Und dass die Frauen bis 65 arbeiten müssen wie die Männer, ist zwar korrekt. Nur, viele Italienerinnen scheiden schon lange vorher aus dem Arbeitsleben. Für 800 bis 1000 Euro im Monat sich abzurackern, machen nur noch jene, die wirklich müssen. Ergo ist der Spareffekt auch hier bescheiden. Zeit also, so manche Beobachter, dass Brüssel endlich laut mit der Peitsche knallt und Rom zu echten Reformen zwingt.
Die Slowakei wird künftig von einer Frau regiert. Das ist eine kleine Sensation für das wertkonservative EU-Land. Frauen spielten dort in der Politik bisher kaum eine Rolle. Der Staatspräsident hat die Soziologieprofessorin Iveta Radičová beauftragt, bis am 8. Juli eine Regierung zu bilden. Gewonnen hatte die Wahl zwar der linkspopulistische Ministerpräsident Robert Fico, aber er fand keine Partner für eine Regierungskoalition. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann über die christlich-liberale Frau, die nun eine bürgerliche Koalition auf die Beine stellen soll.
Mit Iveta Radičová hatte bis vor kurzem kaum jemand gerechnet. Nun soll die 53-Jährige mit der blonden Löwenmähne die Slowakei regieren.
Dovolte mi vysloviť prianie, aby táto krajina, ktorá opäť bude mať prívlastok Tiger Európy.
Sie wolle das Land wieder zu dem machen, was es gewesen sei, sagt Radičová, zu einem europäischen Tiger, einem Staat mit besonders hohem Wachstum. Die 53-jährige Soziologie-Professorin ist erst seit 5 Jahren politisch aktiv, seit sie der damalige Reformpremier Zurinda zum Schluss seiner Regierungszeit als Sozialministerin ins Kabinett geholt hatte. Er wollte ihre Fachkompetenz nutzen. Letztes Jahr stand Radičová kurz im Rampenlicht, als sie von den Bürgerlichen als Verlegenheitskandidatin bei den Präsidentenwahlen ins Rennen geschickt wurde und dem Amtsinhaber nur knapp unterlag. Ansonsten weiß man wenig über sie. Radičová gilt als detailversessen, fast schon als pedantisch, aber auch als undogmatisch und unbelastet von Affären. Damit ist sie eine Ausnahmeerscheinung in der korruptionsverseuchten slowakischen Politik. Die letzten 4 Jahre hat in Bratislava der Linkspopulist Robert Fico zusammen mit 2 nationalistischen Schmuddelparteien regiert. Seine skandalträchtige Koalition habe vor allem durch Klientelismus und ihren konfrontativen, unflätigen Stil von sich reden gemacht, sagt der Politologe Gregory Mesechnikov. Aggressive Attacken auf politische Gegner, auf Medien und nationale Minderheiten seien an der Tagesordnung gewesen. Damit soll nun Schluss sein. Iveta Radičová verspricht neue Sachlichkeit. Die gegenwärtig schwierigen Zeiten erforderten Konsens. Gemeinsam mit ihren 3 bürgerlichen Koalitionspartnern wolle sie das Land auf den früheren Wachstumskurs zurückführen. Priorität genieße die Schaffung von Arbeitsplätzen, so die designierte Premierministerin, sowie die Wiederaufnahme der wirtschaftsliberalen Reformen, die ihr Vorgänger auf Eis gelegt habe, Ausgabenkürzungen, Privatisierungen, Steuersenkungen. Für Radičová bedeutet das eine doppelte Herausforderung, denn einerseits muss sie dringend das verschuldete Renten-, Sozial- und Gesundheitswesen sanieren, darf aber andererseits die sozial Schwachen nicht aus den Augen verlieren. Um den Leuten die einschneidenden Kürzungsmaßnahmen besser verkaufen zu können, setzt Radičová nicht zuletzt auf ihr gewinnendes Äußeres.
Rada sa usmievam.
Sie lächle halt gern, meint die liberale Politikerin mit einem Augenzwinken, aber letztlich spiele es durchaus eine Rolle, wie man den Leuten die Dinge erkläre. Charme und Stehvermögen wird sie auch auf der internationalen Bühne benötigen, etwa wenn sie den europäischen Partnern erklären will, warum die Slowakei das Hilfspaket für Griechenland nicht unterstützt, das osteuropäische Land, das ein schmerzhaftes Sanierungsprogramm über sich ergehen lassen musste, um sich überhaupt für den Euro zu qualifizieren, will nicht den viel reicheren Griechen aus der Patsche helfen müssen. Daraus könne aber ein handfester Streit mit der EU werden, meint Politologe Mesechnikov. Es sei paradox, dass ausgerechnet die bürgerlichen Parteien, die entscheidend zur slowakischen EU-Mitgliedschaft beigetragen hätten, nun das Euro-Rettungspaket attackierten. Bei der großen Mehrheit der Slowakinnen und Slowaken käme die Hilfsverweigerung indes gut an. Es wäre zumindest eine populäre Maßnahme, bevor die künftige Regierung in Bratislava den Rotstift ansetzt.
Mark Lehmann. Heute Abend steht viel auf dem Spiel für die Schweiz an der WM in Südafrika. Beim Schlüsselspiel gegen Honduras muss die Schweizer Fußballnationalmannschaft mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, um es aus eigener Kraft in den Achtelfinal zu schaffen. Nach dem Sieg gegen Spanien und trotz der Niederlage gegen Chile macht sich ein gewisser Optimismus breit, dass die Schweizer das packen könnten. Ich bin jetzt verbunden mit Sportredaktor Reto Held in Bloemfontein. Reto Held, ist dieser Optimismus berechtigt?
Der ist absolut berechtigt. Es ist nur Honduras, muss man sagen, auch wenn es hier sicherlich keine schlechten Mannschaften gibt. Honduras hat keine große Mannschaft, keine Mannschaft, die man nicht schlagen kann, auch als Schweizer Nationalmannschaft nicht. Und man muss auch sagen, wer in den Achtelfinal will, der muss ganz einfach eine Mannschaft wie Honduras auch schlagen.
Was ist denn dieser Außenseiter Honduras für ein Gegner?
Vom Stil her ist er ein ähnlicher Gegner wie beispielsweise Chile. Einfach, dass er viel, viel weniger Stars hat, viel weniger bekannte Spieler, viel weniger gute Individualisten als eben die Chilenen, die ein hervorragendes Turnier spielen. Sie sind sicherlich sehr körperlich, sehr stark, sie sind ballsicher, diese Honduraner. Und sie haben hinten Probleme, wenn man sie unter Druck setzt. Und genau darauf wird es die Schweizer Fußballnationalmannschaft anlegen. Man wird sie versuchen müssen, nach hinten zu drängen, weil sie dort doch eben Fehler begeht und dann auch Torchancen zulässt. Das ist auch etwas, was man in den ersten beiden Spielen bei Honduras beobachten konnte.
Die Schweiz muss auf Angriff spielen, um zu gewinnen. Welche Rolle spielt dabei die Aufstellung?
Ich glaube, die Einstellung ist wichtiger als die Aufstellung. Die Aufstellung ist noch immer nicht offiziell, allerdings ist durchgesickert, dass die gleiche Mannschaft einlaufen wird der Schweiz wie diejenige, die Spanien geschlagen hat. Das heißt also ohne Captain Alex Frey. Das ist aber, wie gesagt, noch nicht offiziell. Ich glaube, wichtiger ist, dass die Spieler realisiert haben, dass sie weiter vorne spielen müssen, dass sie den Ball auch laufen lassen müssen, dass sie nicht mehr so ängstlich mit dem Ball umgehen müssen, wie vielleicht noch in den ersten beiden Spielen bei Spanien. Im Fall von Spanien war das beabsichtigt, im Fall von Chile definitiv nicht. Also man muss weiter vorne agieren, damit es eben auch diese Fehler gibt, die Honduras vor allen Dingen hinten begeht. Und hinten muss die Schweiz sehr konzentriert spielen, damit Honduras nicht zu Torchancen kommt, denn in der Offensive haben sie doch ein, zwei Stars.
Reto Held, wie spüren Sie denn die Stimmung in und um die Mannschaft an diesem Entscheidungstag?
Ja, wir haben sie heute und gestern gar nicht gesehen. Diese Mannschaften werden in den letzten beiden Tagen, bevor es ein Spiel gibt, hier immer regelrecht abgeschirmt. Die Schweiz kommt ganz sicher nicht singend hier im Car an, wie es beispielsweise afrikanische Teams immer wieder tun, wie man es dort immer wieder sieht. Es wird eine konzentrierte Stimmung sein, aber auch eine selbstüberzeugte Stimmung. Die Spieler sind sich Druck gewöhnt, viele spielen im Ausland. Und wenn ich beispielsweise an Reto Ziegler denke, der bei Sampdoria Genua jedes Wochenende zum Einsatz kommt, der hält dort mindestens gleich viel Druck aus, wie er es heute auch tun muss.
Das war Reto Held direkt aus Südafrika, knapp 2 Stunden vor dem Anpfiff Schweiz-Honduras. Jetzt ist es 18.37 Uhr, das Echo-Dossier. Gut 5 Monate sind seit dem verheerenden Erdbeben in Haiti vergangen und noch immer leben Hunderttausende in Notunterkünften. Noch immer ist nur ein kleiner Teil der Trümmer weggeräumt. Dass der Wiederaufbau in Haiti nicht vom Fleck kommt, hat verschiedene Gründe. Ein Ausschuss des US-Senats hat diese Woche die Führungsschwäche von Haitis Regierung kritisiert. Auf der anderen Seite ist erst ein Bruchteil der versprochenen Milliardenhilfe in Haiti eingetroffen. Wie die Menschen in Haiti die Zeit nach dem Beben erleben, wollen wir hier im Echo der Zeit in den nächsten Monaten regelmäßig wissen. Den Auftakt macht der Lehrer und Entwicklungsberater Arnold Philidor. Bevor wir seinen Augenzeugenbericht hören, porträtiert ihn Daniel Voll.
Arnold Philidor spricht hörbar ungern über sich selbst.
Arnold Philidor, je suis de Caris, natif natal, comme on dit. Et je travaille maintenant avec le SKDK, le Centre pour la Culture et le Développement de Caris.
Er komme aus Caris, sagt er, und bereits beim zweiten Satz kommt er zu seinem Lieblingsthema, dem SKDK, der kreolischen Abkürzung für Zentrum für Kultur und Entwicklung in Caris. Das Dorf liegt in den Bergen im Norden Haitis, nahe der Grenze zur Dominikanischen Republik, weit ab von der Hauptstadt Port-au-Prince. Hier hat Arnold Philidor seine Wurzeln. Hier lebt seine 8-köpfige Familie in einem Haus, in dem er seit dem Erdbeben mehr als 12 Flüchtlinge aufgenommen hat. Doch darüber redet er lieber nicht. Noch immer pflanzt Arnold Philidor auf dem Bauernhof seiner Eltern Kaffee, Bananen und Reis, allerdings bloß im Nebenberuf. Häufiger reist der 50-jährige Lehrer im Land herum als Berater für Entwicklungsfragen im Auftrag von Gewerkschaften oder von Entwicklungsorganisationen wie dem Schweizerischen Fastenopfer. In Gruppen gehört Arnold Philidor nicht zu den lauten Rednern. Meist hört er lange aufmerksam zu und meldet sich nur zwischendurch mit knappen und präzisen Analysen. Schwer vorstellbar, dass er auch Politiker war. Doch Ende der 90er Jahre hat er seinen Wahlkreis während einer Amtszeit im nationalen Parlament vertreten. Aber bei den Erneuerungswahlen im Jahr 2000 kam es zu massiven Wahlfälschungen durch die Partei von Präsident Jean-Bertrand Aristide. Arnold Philidors Partei entschied sich für den Boykott der Wahl. Es war das Ende seiner politischen Karriere und der Ausgangspunkt für sein Herzensprojekt, das Zentrum für Kultur und ländliche Entwicklung in Caris. Denn auch im Bergdorf hatte sich die Bevölkerung in Anhänger und Gegner von Aristide gespalten, sagt Arnold Philidor. Doch anstatt die politische Feindschaft zu pflegen, setzten sich die Bauern an einen runden Tisch, um über ihre Probleme zu beraten. Während diesen Versöhnungsgesprächen begannen die Bauern zu diskutieren, wie sich ihr Dorf entwickeln könnte, selbstständig und ohne Abhängigkeit von der politischen Zentrale in Port-au-Prince. 8 Jahre lang hat Arnold Philidor als Koordinator des Kultur- und Entwicklungszentrums die Debatte über die Entwicklung in der Region Carrisse in Gang gehalten. Eine Erfahrung in direkter Demokratie, die sonst im zentralistisch geführten Haiti nicht üblich ist. Im Frühjahr hat er einen Nachfolger Platz gemacht, wie dies in den Statuten vorgeschrieben sei.
Oui, il faut faire la promotion des valeurs démocratiques. Donc il faut donner l'exemple en commençant par soi-même.
Wenn man demokratische Werte predige, müsse man bei sich selbst beginnen und ein Beispiel geben, meint er lakonisch.
Der Lehrer und Entwicklungsberater Arnold Philidor ist also immer wieder in ganz verschiedenen Gebieten Haitis unterwegs und sieht, wie die Menschen dort nach der Katastrophe weiterleben. Das sind seine Beobachtungen.
La semaine dernière, j'étais allé au Ghan, la ville la plus touchée du séisme. Sur toute longueur de la route, des centaines de tentes se sont alignées dans les quartiers habituels.
Vergangene Woche war ich in Leogan, der Stadt, die vom Erdbeben am stärksten zerstört wurde. Während der Fahrt dorthin sieht man überall Zelte, die unmittelbar neben den Häusern stehen, wo die Menschen vor der Erdbebenkatastrophe vom 12. Januar lebten. Auch in den Wohnquartieren ist es so. Die Leute haben zwischen den Ruinen ihre Zelte aufgebaut. In dieser Gegend war das Leben während der Regenzeit schon früher schwierig. Gegenwärtig sind die Menschen Bedingungen ausgesetzt, die menschenunwürdig sind.
J'ai assisté moi-même comment pendant il pleut inversement les eaux des ruisseaux se mêlent à celles des pluies pour se répandre.
Ich habe dies während den heftigen Platzregen erlebt, die während der Regenzeit häufig sind. Kleine Bäche schwellen in kürzester Zeit zu breiten Flüssen an. Das Wasser tritt über die Ufer und überschwemmt das Land und dringt in die Zelte ein. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig, als stehend abzuwarten, bis das Wasser wieder abgeflossen ist. Oft halten sie die kleinen Kinder auf dem Arm und versuchen, ihre Betten vor dem Wasser zu schützen, damit sie wenigstens nachts im Trockenen schlafen können. Stellt euch die Menschen vor, die innerhalb von bloß 30 Sekunden alles verloren haben und nun erneut Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Wirbelstürmen ausgesetzt sind. Welche psychischen Folgen dies für die Bevölkerung haben wird. Kann man sich das vorstellen? Mitten in der Regenzeit. Tausende Familien leben so unter schwierigsten Umständen, trotz der Hilfe des Staates und der internationalen Gemeinschaft.
D'autres victimes ont pu rejoindre un milieu rural, leurs parents qui ont dû improviser une structure d'accueil.
Andere Erdbebenopfer sind in die Provinzen zu ihren Eltern oder zu Verwandten geflüchtet, die für sie Unterkünfte improvisiert haben. Viele zieht es aber auch wieder nach Port-au-Prince zurück, auf der Suche nach einem besseren Leben. Dabei verstärkt diese Zuwanderung in die Elendsviertel nur die beengten Lebensverhältnisse und die Kriminalität in diesen Quartieren. Aber ein großer Teil der Leute lebt lieber in der Umgebung von Port-au-Prince, weil dort zumindest eine gewisse städtische Infrastruktur besteht. Darum ist für sie die Rückkehr in die ländliche Heimat, sein Leben in Armut, keine Wahl.
Quant à nous, à Carrisse, comme dans la plupart des localités rurales du pays, les paysans avaient vidé leurs dépôts pour donner à manger.
Bei uns in Carrisse haben viele Bauern ihre Vorräte geleert, um die Flüchtlinge zu ernähren, wie in der Mehrheit der ländlichen Gebiete auch. Wir versuchen, sie ins alltägliche Leben der Bauern zu integrieren. Aber die Landwirtschaft wird vom Staat noch immer sträflich vernachlässigt. Er engagiert sich viel zu wenig dafür, dass sich das Land wieder aus eigener Produktion ernähren kann. Obwohl die Kinder in allen Schulbüchern lernen, dass Haiti ein ausgeprägtes Landwirtschaftsland ist. Unsere Abhängigkeit vom Ausland dürfte noch steigen. Denn wegen den starken Regenfällen in diesem Jahr wird vermutlich auch die Ernte leiden.
Carrisse se trouve seulement à 102 km de route du Cap-Haïtien, le chef-lieu du département du Nord. Alors, tant dans les médias que dans Télédiol.
Was uns im Norden zusätzlich Sorgen macht, sind Prognosen, dass sich vor der Küste in der Gegend von Cap-Haïtien ein neues Erdbeben, gefolgt von einem Tsunami, ereignen könnte. Diese Nachrichten haben bei uns im Norden enorme Ängste ausgelöst. Denn in unseren Köpfen sind die Bilder und Erlebnisse der Katastrophe vom 12. Januar noch überaus präsent. Und leider hat es der Staat bisher versäumt, mit vorsorglichen Maßnahmen das Vertrauen in der Bevölkerung wiederherzustellen.
Jusqu'à présent, l'État n'a pas encore réagi sur les mesures à prendre pour mettre la population en confiance.
Das war Arnold Philidor. Haitianerinnen und Haitianer wie er werden uns in den nächsten Monaten regelmäßig berichten, was sie in ihrem Land erleben und wie es dort weitergeht. Das war ein Dossier von Daniel Voll und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.